200 Sonntage, Rausabend, welch ein Grund zum Feiern. Wir sind live am 19. Oktober. Frank, es ist nun bald 4 Jahre her, als wir dieses Projekt gemeinsam gestartet haben. Unzähligen Menschen haben wir den Weg in die Freiheit aufgezeigt. Viele von denen konnte ich auf meinen Reisen persönlich kennenlernen, was eine sehr große Freude gewesen ist und eine Freude bleibt. Und zu diesem denkwürdigen Tag haben wir uns heute etwas ganz Besonderes ausgedacht, nämlich...
Nämlich, dass wir darüber berichten, wie man nicht auswandern sollte. Und wir haben auch einen sehr schönen Gast hier mit dabei, den Oliver, wie man auswandern kann, ein Musterbeispiel sozusagen. Und Roman, an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zum 200. Jubiläum. Fast 4 Jahre Rausabend. Es war vor 4 Jahren, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es war zu Weihnachten, am ersten Weihnachtstag. Vor 4 Jahren haben wir den ersten Rausabend so mehr oder weniger völlig spontan gestartet. Und daraus sind jetzt 200 Wochen geworden, fast 4 Jahre. Und da vielen, vielen Dank an dich, weil daraus ist ganz, ganz viel entstanden. Vor allen Dingen ganz viele Erfolgsgeschichten, wo wir wirklich Menschenleben retten konnten, ja, aus der BRD. Nicht nur BRD, aus der kompletten Dachregion.
Jawohl, vielen Dank, Frank. Auch von meiner Seite an dich, aber auch an Dominik und unsere Co-Moderatoren und insbesondere an jeden Teilnehmer, der in diesen fast 4 Jahren dabei gewesen ist. Ein herzliches Dankeschön, dass wir das zusammen hier aufbauen konnten. Und ich denke tatsächlich, dass wir Menschenleben gerettet haben, weil das, wo Deutschland oder die gesamte EU gerade hinschlittert, das macht mir einfach nur noch Sorgen. Wir könnten über mehrere Erfolgsgeschichten erzählen. Und ich sehe jetzt auch den Nico zum Beispiel oder den Michael, die ja nun mit mir hier gleichzeitig im Hotel Excelsior sind. Und wir haben uns auch über den Rausabend kennengelernt. Und sie haben den mutigen Schritt geschafft. Wir haben heute etwas später gleich haben wir den Oliver im Live-Gespräch, im Live-Interview als eine Erfolgsgeschichte, der es auch ohne den Rausabend geschafft hat. Aber kommen wir doch erstmal zu den Warnungen, zu den kritischen Punkten, Frank. Was hast du dir notiert? Was sind Dinge, die man vermeiden sollte?
Also ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und bin auch mal verschiedene Kundenakten durchgegangen, wo Menschen erfolglos ausgewandert sind, teilweise erfolgreich ausgewandert sind. Das heißt, die haben hier eine Firma, die haben hier Mietobjekt etwas gekauft, aber trotzdem leben sie noch in Deutschland. Ja, sie könnten ohne, ich bin ja hier in Bosnien und Herzegowina, könnten ohne Probleme hier leben, haben hier eine komplette Infrastruktur für sich geschaffen, für die Familie, aber trotzdem hängen die in Deutschland fest. Und da habe ich jetzt mal so 12 Punkte aufgeschrieben. Und ich sag dir, der Punkt Nummer 12 ist der, also 11 und 12, das sind so wirklich die krassesten. Deswegen, es lohnt sich bis in der Mitte mit dabei zu bleiben, auf jeden Fall. Es lohnt sich bis zum Ende dabei zu bleiben. Und ich würde sagen, wir machen hier so ein Ping-Pong-Spiel. Kommen wir direkt zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist Unentschlossenheit. Unentschlossenheit, das heißt, es gibt hier keinen klaren Plan und ich verrate immer direkt die Lösung dahinter, was besser gehen würde. Es gibt keinen klaren Plan. Es wäre besser, klar, präzise und messbar ein Ziel zu formulieren und mit diesem Ziel auszuwandern. Was sagst du zum Thema Unentschlossenheit, Roman?
Ich sage dazu, der Appetit kommt beim Essen.
Richtig,
Ich
richtig, ja.
darf für mich eingestehen, dass ich am Anfang ja auch eigentlich alles falsch gemacht habe. Das einzig Richtige war die Entscheidung, überhaupt rauszugehen. Ich habe auf dem Sofa gelegen und mir aufgrund von YouTube-Videos und irgendwelchen Klimatabellen für mich herausgefunden, dass ich nach Panama möchte. Ich habe Länder immer mehr weggestrichen und Panama ist übergeblieben. Und als ich dann dort war, habe ich dann festgestellt, es entspricht überhaupt nicht den Erwartungen, die ich mir vorgestellt habe. Und deswegen ist Unentschlossenheit dort keine Hilfe. Einfach machen und dann korrigieren. Das ist
Ja.
der richtige Weg in meinen Augen.
Ich mag auch nochmal ergänzen. Ich glaube, Roman, wir kennen uns ja jetzt schon fast ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar schon ein Jahrzehnt. Wir kennen uns beide sehr gut. Wir beide haben eine sehr starke Resilienz. Das heißt, wenn uns das Leben Knüppel zwischen die Beine wirft, jammern wir nicht lange rum, sondern machen einen Umweg, versuchen es nochmal anders und wir stehen halt auf und gehen weiter. Ja. Und dafür brauchst du aber vorher eine klare Entscheidung. Du hattest vorher, bevor du ausgewandert bist, die klare Entscheidung getroffen, ich wandere aus. Das war bei mir auch so. Ich habe auch alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann. Ja. Bin hier aus dem Land geflogen, aber das Ziel war klar. Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Ich bin ja hier in Bosnien und Bosnien ist eines, wenn nicht sogar das günstigste Land von ganz Europa. Und das ist natürlich jetzt auch so, dass das natürlich auch eine spezielle Klientel anzieht, und zwar geizige Menschen, geizige Auswanderer. Ja, und weil es hier alles so günstig ist. Und ja, mit Geiz kommt man halt nicht wirklich weiter. Wie ist es da so in Südamerika?
Oh, schwierig. Also zunächst mal ist Südamerika ja jetzt ein großer Kontinent, viel größer als Europa. Und wir haben Länder wie Uruguay, die sind deutlich teurer als Deutschland, Costa Rica genauso. Und wir haben Länder, die sind ja so ein bisschen günstiger als Deutschland und Länder wie Paraguay oder Bolivien, die sind einfach nur spottbillig. Und dort gibt es ja auch wieder unterschiedliche Klientels, mit denen man sich freiwillig begibt. Wenn man jetzt in einem Luxusturm für eine Viertelmillion Dollar wohnt, dann hat man ein anderes Leben, als wenn man jetzt in einer verranzten Baracke im hintersten Hinterland für 80 Euro Miete lebt. Und so geht da eine sehr große Bandbreite auf. Ich habe leider feststellen müssen, dass die Leute, die wenig Geld haben, mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Probleme machen. Dass diejenigen, die finanziell solide dastehen, mit denen hat man es in der Regel einfacher, was aber auch auf gar keinen Fall eine Pauschalverurteilung sein soll, weil eben auch genug Menschen aufgrund von Gründen, ne, in einer Situation sind, wo es nicht anders ging und zumindest hatten sie den Mut, auch ohne Geld in die Freiheit zu gehen.
Also ich habe hier ein sehr gutes Beispiel. Ich habe früher, als ich angefangen habe, hier ehrenamtlich zu beraten, also ich habe täglich, fast täglich Anfragen bekommen. Da habe ich immer halbe Stunde, Stunde Zeit genommen, ehrenamtlich beraten. Dann habe ich da vor 2 Jahren einen Cut mitgemacht und habe gesagt, okay, wenn ich berate, die Beratung muss bezahlt werden oder du kommst sonntags abends in den Rausabend, das ist grundsätzlich eine Uhrzeit, wo jeder Zeit haben kann. Da geht es halt darum, hast du die Priorität oder nicht. Und siehe da, von 10 Anfragen habe ich jetzt nur noch 2 Beratungen und hurra, in diesen 2 Beratungen habe ich dann auch mein Geld verdient. Und deswegen fand ich das wichtig, hier einfach mit reinzunehmen.
Oh
Es
ja.
soll, wie Roman schon sagt, keine Pauschalverurteilung sein, ja, weil das Thema Geiz kommt natürlich in allen Schichten vor, ist ja ganz klar, ne?
Muss ich komplett bestätigen. Und ich habe mich dort auch von meinen Ansichten verändert, dass als ich hier angekommen bin, also ich glaube, ich habe nicht mal nach Rat gefragt. Also meine Persönlichkeit ist mal einfach machen, ne? Auf die Schnauze fliegen und wieder aufstehen. Von der Resilienz sparst du auch. Ich habe aber eine ganze Menge Lehrgeld bezahlt. Und am Anfang habe ich mich sogar geadelt gefühlt, geehrt gefühlt, dass in meinem YouTube-Kanal Freiheit Business Pura Vida mir Fragen gestellt werden von Interessenten für Auswanderung. Fand ich super, ne? Dass ich in diesem Bereich auf einmal als Experte gelte. Aber das sind nachher so viele Fragen geworden, dass es das ja auch ein Grund war, den Rausabend überhaupt einzurichten. Und wenn man dann merkt, dass man sich teilweise stundenlang in Privatgesprächen die Zeit nimmt, um dort Leuten alles einzeln zu erklären, und die kommen nicht ins Handeln, die machen es nachher nicht, ne? In dem Moment fragst du dir auch, ey, komm, also dafür ist mir meine Zeit eigentlich zu schade. Ich brauche morgens eine Stunde teilweise, um die Nachrichten in Telegram, WhatsApp, YouTube-Kommentare und Facebook, ne, Schoolgruppe, das alles zu beantworten. Dann nimmst du die Zeit für die Leute und die so, irgendwie trotzdem nicht. Mache ich nicht mehr. Ich mache nichts mehr umsonst, weil meine Zeit, die ist nicht umsonst, dass ich sage, ich nehme ein Geld dafür, was ich eigentlich gar nicht bräuchte. Es geht nicht darum, dass ich daran verdiene. Es ist eine Wertschätzungspauschale und jemand, der meine Zeit nicht wertzuschätzen weiß, der kann gerne sein eigenes Lehrgeld bezahlen und das wird teurer.
Dann habe ich den dritten Punkt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, und zwar nicht loslassen können. Und das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Also das haben wir gar nicht so mit österreichischen, mit Schweizer Auswanderern, Schweden, Irland, was auch immer, sondern wirklich nur mit den Deutschen. Und zwar bauen die sich hier eine Infrastruktur auf, gründen eine Firma, kaufen sich Eigentum, können darin leben, haben hier ihre monatlichen Kosten von Strom, Wasser, Internet, keine Ahnung, Telefongebühren, leben aber die ganze Zeit in Deutschland. Ja, da kann man nicht wirklich von einer positiven Auswanderung sprechen. Ich denke mal, das habt ihr oder die Leute in Südamerika eher aufgrund der Entfernung weniger, oder?
Anders. Also ja, natürlich ist es nicht so, dass man jetzt jeden Monat nach Hause fährt, fliegt. Aber ich merke das in Telegram-Gruppen, wo es bestimmte Leute gibt, die immer noch alles, was in den deutschen Nachrichten passiert, dort meinen, in irgendwelche Auswanderergruppen, ne, Deutsche in Paraguay, dort weiterleiten zu müssen. Oder auch, wenn man dort zusammensitzt, ne, bei einem deutschen Stammtisch hier in Asunción oder wo auch immer. Ja, und ach, der Friedrich Merz und ach, die SPD. Mensch, Leute, wir sind hier. Es betrifft uns nicht, was der Friedrich Merz sagt. Und dort bin ich auch über den Punkt hinaus, wo ich sage, so manch einer könnte mal loslassen und sich auch selber eingestehen, dass er nun in Freiheit ist.
Also ich glaube, auch hier gilt es einfach, eine klare Entscheidung zu treffen und es dann an manchen Sachen auch einfach auch loszulassen. Ja. Okay, kommen wir zum vierten Punkt, ganz spannend. Und zwar, es gibt ganz viele unter den Auswanderern ganz viele Besserwisser, auch wenn sie keine Ahnung haben, dann haben sie es irgendwo in einer anderen Telegram-Gruppe, in einem Facebook-Chat oder wo auch immer gelernt oder wissen das halt, wie man besser auswandern kann, obwohl sie noch gar nicht ausgewandert sind, wissen sie es einfach alles grundsätzlich immer besser. Ja. Roman, bitte, kennst du auch so Leute?
Ein spannender Punkt nehme ich anders wahr, weil in unserer Kultur der Latino weiß irgendwie auch alles besser. Noch anders. Der Latino ist weit davon entfernt, dass er jemanden belehren würde, wie man etwas richtig macht. Das auf gar keinen Fall. Aber wenn er angesprochen wird, wenn du jetzt sagst, ich suche ein Grundstück, dann sagt der Latino, so ein Zufall, ich bin Grundstücksmakler. Wenn du sagst, ich möchte mir ein Haus bauen, wird der Latino sagen, so ein Zufall, ich bin Maurer. Wenn du dir Fliesen legen lassen willst, wird er sagen, sagen, ich bin Fliesenleger. Und wenn du dir was ausdenkst, ich suche rosa-grüne Hutschi-Flutschis, dann wird er sagen, ja, so ein Zufall, ich habe den größten Export-Import für rosa-grüne Hutschi-Flutschis, obwohl es das gar nicht gibt. Und eben deswegen bin ich jetzt eher darauf konditioniert, dass sowieso jeder alles sagt in dieser Kultur und mir das deswegen jetzt bei Deutschen nicht negativ auffällt. Was mir aber negativ auffällt bei Deutschen in Paraguay, ist eine unfassbare Neidkultur. Man kann sich mal den Spaß machen und mal in eine einschlägige Facebook-Gruppe reinschreiben, ich habe 200.000 Euro und möchte sie in Paraguay investieren. Und dann guck mal, was losgeht. Ne, da kannst du genauso gut ein Stück Fleisch in Piranha-Teig schmeißen. Ne, jeder will sein eigenes Zeug verkaufen und alle anderen gehen aufeinander los, dass jeder andere ein Betrüger ist, nur man selber ist der einzig ehrliche und wahre. Und das ist absoluter Wahnsinn. Und aus genau diesem Grund haben wir unsere Gemeinschaft der Deutschsprachigen in Paraguay nun auch als Verein gegründet, dass wir sagen, das Beste ist, wenn einfach jeder, zumindest von den Mitgliedern, auf den Verein verweist, als seriöse Plattform, die oben drüber steht, wo seriöse Anbieter, Dienstleister dort weiterempfohlen werden und das provisionsfrei, dass es wegkommt von diesem Ich bin der Beste und alle anderen sind falsch. Und damit haben wir dieses Problem auf unsere eigene Art und Weise gelöst.
Das ist sehr spannend, was du hier reingesprochen hast. Und mal schauen, vielleicht kommentiere ich ja mal als möchte gern Investor in Paraguay. Genau. Könnte spannend werden. Okay. Dann Punkt Nummer 5. Und das ist auch so ein typisch deutsches Phänomen. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und zwar gibt es hier ganz viele Deutsche, auch ausschließlich Deutsche, noch nie beim Österreicher, beim Schweizer gesehen, die vergleichen die ganze Zeit mit Deutschland. Aber in Deutschland ist das ja auch so. Oder Straßenverkehr in Deutschland ist das auch so. Warum ist das hier nicht? Und regen sich dann darüber auf.
Weniger. Zum einen wäre mir jetzt kein signifikanter Unterschied zwischen Deutschen, Österreichern und Schweizern aufgefallen. Also bei mir sind diese drei Territorialgrenzen Innenbewohner im Herzen gleich. Was mir auffällt, ist, wenn jetzt europäische Ausländer, also Kulturdeutsche, zum Beispiel ins Excelsior kommen, wo ich mich bekanntermaßen sehr wohl fühle, man gerade das hier als erste Station hat, dann wird da was zum Aussetzen gefunden. Aber da ist ein Fleck auf dem Teppichboden und ich habe vom Fenster aus keinen Meerblick und irgendwas ist immer. Ja, und das sind keine 5 Sterne. Nee, sind es nicht. Willkommen in Paraguay. Natürlich sind 5 Sterne in der Schweiz was anderes als 5 Sterne in Paraguay. Und das ist so etwas, das denke ich, das lernt man dann relativ schnell. Vielleicht ist auch gerade das Excelsior und Asunción da so ein bisschen der Prellbock, weil ja auch meiner Person geschuldet viele das hier als erste Station haben, würden jetzt die Leute vielleicht erstmal in Kolumbien oder sowas ankommen und hätten dann erstmal so den Endgegner des Kontinentes gesehen oder in Venezuela. Ne? Von da aus wiederum nach Paraguay, dann bist du hier im Glaspalast. Deswegen ist es immer die Sache des Vergleiches.
Dann sechsten Punkt habe ich aufgeschrieben. Und zwar ist es ja hier so, dass Bosnien echt günstig ist. Und dass, wenn jetzt zum Beispiel der normale Deutsche hier hinkommt, im normalen, vernünftigen Einkommen als Selbstständiger, hat er natürlich deutlich, deutlich mehr Geld wie der normale Einheimische hier. Und da kann man echt sehen, dass Geld den Charakter zeigt.
Boah, schwierig. Also wir sitzen da im selben Boot. Paraguay ist das günstigste Land mit Bolivien in Südamerika. Bosnien mit Kosovo sind die günstigsten Länder in Europa. Und wer als Deutscher herkommt, ist erstmal reich. Natürlich muss man mit dem Geld auch umgehen können. Und jetzt zu sagen, ich lebe jetzt mal wie Graf Rotz, weil ich mir alles erlauben kann, was ich mir früher nicht erlauben konnte, aber es kommt kein Geld nach, das ist natürlich dumm. Jetzt, wenn ich mir an die eigene Nase fasse, bevor ich über andere urteile, da habe ich unterschiedliche Phasen durch. So gerade in der Frühphase meines YouTube-Kanals habe ich hier eine Hilfsaktion nach der anderen gerissen, um dort etwas zu tun für die Länder, in denen ich mich gerade befinde, um dann eben festzustellen und das ziemlich frustriert festzustellen, du kannst den Menschen so nicht helfen. Die lassen sich nicht helfen. Es gibt die Redensart, du kannst den Boxer aus dem Ghetto holen, aber du kannst das Ghetto nicht aus dem Boxer holen. Ich glaube, das sagte Don King damals. Und so habe ich das eben feststellen müssen mit der Armut hier in Südamerika. Ich würde sie gerne beenden, aber das ist mit den Menschen im Großen und Ganzen nicht möglich, dass man da auf tragische Weise oftmals auch zu idealistisch ist. Ich wirke im Kleinen, ich bin großzügig, ich zahle sehr vernünftige Gehälter, ich gebe humane, aber angemessene Trinkgelder. Das ist es, was ich tun kann, dass ich Jobs schaffe. Ansonsten spende ich eher unserem eigenen Verein, also unserer Gemeinschaft der Deutschsprachigen in Paraguay, weil das Geld ist, was ankommt, wo dann eben noch mehr Menschen etwas Großartiges hier aufbauen und dann damit auch noch mehr Jobs schaffen, auf andere herabblicken, weil wir mehr Geld haben. Ich denke, das tut hier keiner von uns in Paraguay, sich deswegen arrogant zu verhalten. Das würde mir nicht auffallen. Aber das Geld so zu nutzen, dass man hier einen ganz großen Veränderungsprozess hat, halte ich auch nicht für möglich. Deswegen schwieriges Thema.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wo du mehrfach eine ganze Bäckerei leer gekauft hast, ne, um das die Backwaren zu verschenken. Ja, das war, stimmt, das war am Anfang deines Kanals.
Das werde ich auch wieder tun, wenn ich jetzt zum Jahreswechsel wieder in Kolumbien bin. Das ist auch gerade in Medellin der beste Weg, nachts nach Hause zu kommen, ohne dass du überfallen wirst. Ne? Weil das Zentrum in Medellin ist einfach so gefährlich. Und wenn du da jetzt für 10, 15 Euro da Brötchen und Hähnchenflügel kaufst und den 10 Obdachlosen das alles in die Hand drückst, ne? Oder den Drogenjunkies, ne? Dann sind die erstmal glücklich und kommen nicht auf die Idee, dir das Handy abzuzocken. Aber das ist jetzt in Paraguay auf diese Art und Weise nicht notwendig, weil wir haben hier nicht diese Probleme, dass in Paraguay jetzt jemand verhungern würde.
Punkt Nummer 7, festhalten, es wird sehr direkt. Und zwar sehe ich das hier sehr oft, dass, und das sind nicht nur Touristen, sondern Einwanderer hier, die schmuddelig und schmutzig hier auftreten. So typisches Beispiel: drei Erwachsene und drei Kinder kommen aus einem Wohnmobil heraus, die da dauerhaft leben. Und die Eltern gehen grundsätzlich barfuß und die Kinder sind halt wirklich, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, schmuddelig und schmutzig. Und man sieht, die waren schon eine Woche nicht mehr duschen. Und die wollen dann hier einwandern und wundern sich natürlich, dass sie keinen Kontakt zu den Einheimischen bekommen. Auch keinen Kontakt zu mir natürlich nicht. Und aber ich denke, das gibt es in Südamerika eher nicht, oder?
Das kann ich komplett dementieren. Dass zum einen, wer ist hier schon in Wohnmobil? Ne? Also da kenne ich genau zwei, die mit dem Wohnmobil gerade im Rettungsgarten stehen, ne? Sind auch hier im Meeting. Ich sage die Namen mal nicht. Da muss ich dann mal Carlos vorbeischicken für eine Geruchsprobe. Jetzt guckt er. Okay. Ich sage die Namen nicht im Podcast. Okay. Also, ich denke, das ist hier überhaupt kein Problem, aber etwas anderes. Und das ist vielleicht auch mal wichtig zu erwähnen. In Paraguay gibt es drei Kasten. Wie in Indien, ein Kastensystem und die absolute Oberschicht, und die ist nur ganz klein, die gehen ohne Anzug nicht aus dem Haus. Egal wie das Wetter ist, die tragen nur Anzüge. Die Bauarbeiter, die unterste Schicht, das sind in der Regel die Indigenen, die tragen kurze Hosen, und dazwischen die Mittelschicht, die tragen normale lange Hosen, wie eine Jeans oder was auch immer. Und das ist mir selber lange Zeit nicht aufgefallen, bis es mir gesagt wurde, und seitdem achte ich darauf, und es stimmt. Wenn man jetzt bei der Bank sitzt oder wenn man dort einem Arzt ist und es jetzt nicht zufällig ein Nummernziehsystem gab, dann ist die Reihenfolge absolut klar geregelt. Zuerst werden die Anzugsträger aufgerufen, dann werden die Langhosenträger aufgerufen, und die mit den kurzen Hosen, die warten am längsten, weil die haben sowieso nur den Mindestlohn und sind arbeitslos. Ne? Die sind ja weniger wert. Das sagt nicht Roman Top, das sagt die Gesellschaft hier. So. Und natürlich hat man gegenüber uns Einwanderern und Ausländern als Paraguayer dort mehr Toleranz. Dennoch weise ich immer freundlich darauf hin, diejenigen, die hier neu ankommen und die mich besuchen, Leute, kurze Hose am Pool ist ja klar. Wenn wir aber ausgehen, wenn wir essen gehen, dann versuch's doch mal bitte mit einer langen Hose. Abgesehen davon, dass du sicherlich keinen Sonnenbrand willst und so, ne, tust und keine Mückenbisse willst, tust du dir einen Gefallen damit, aber du tust auch mir einen Gefallen damit, weil es kultursensibler ist, hier lange Hosen zu tragen. Das ist auch eine Form von Respekt.
Finde ich ganz spannend. Also, das haben wir ja hier gar nicht, aber interessant. Oder ich muss mal darauf achten. Dann haben wir natürlich die Einwanderer, die auch schnell scheitern. Das sind die, die sich hier an die geltenden Gesetze einfach nicht halten. Ich habe ich auch ein krasses Beispiel zu. Und zwar, wir hatten hier jemand betreut beim Einwandern, alles gut. Und er hat auch sein Visum, war sehr oft auch in Deutschland, hatte da auch noch eine Menge zum Abwickeln. Und irgendwann ist er nach Bosnien wieder reingefahren und an der Grenze haben sie gestoppt. Das war nachts um 3 oder so. Und er hatte den ganzen Kofferraum voller niegelnagelneuer Sachen. Ja, also Gartengeräte etc., die auch nicht gerade günstig waren. Auf jeden Fall hat er mitten in der Nacht meine Aida, meine Frau, angerufen und die hat ihm dann aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse am Grenzübergang geholfen, dass er ohne Wartezeit einfach rüberfahren kann nach Bosnien. Alles gut gelaufen. Als er dann nächste Mal in Deutschland war, hat er mich angerufen und hat gesagt, hör mal, ich komme so nächste Woche ungefähr dann und dann. Seid ihr dann gegen die und die Uhrzeit, seid ihr da wach, falls ich wieder Probleme an der Grenze habe? Wir haben gesagt, ja, alles gut, weiß, was du mitnehmen kannst, was nicht und halte dich schön zurück. Okay. Dann irgendwie, es war eine Stunde vorher, bevor er am Grenzübergang war, hat er dann angerufen, hör mal Frank, bist du Aida, seid ihr noch wach? Ich bin in einer Stunde an der Grenze. Falls was ist, kann ich mal anrufen. Ich so, ja, ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber ich hoffe, du machst keinen Scheiß.
Ich ahne was.
So, dann am nächsten Morgen habe ich mich mit dem zum Frühstück getroffen. Alles war gut. Er ist über die Grenze gefahren. Da hat er mir Folgendes erzählt. Er war an der Grenze. Er wollte gerade den Kofferraum öffnen. Da hat der Grenzbeamte ihn weggeschickt und ist zum nächsten Fahrzeug gegangen. Ich so, ja, und was hast du denn dabei gehabt? Hat er 17 Flaschen irgendwie Schnaps oder Whisky dabei gehabt? Das heißt, der hätte uns voll in eine Scheiße reingezogen. Das ist illegales Schmuggeln im großen Stil. Dafür wäre der eingefahren ins Gefängnis. Die hätten das Auto stillgelegt. Die hätten den sofort Handschellen auf den Rücken und hätten ihn mitgenommen. Ja, mindestens zur Überprüfung. Ja, mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage oder vielleicht auch, der hätte eine ziemlich hohe Geldstrafe auf jeden Fall gekriegt, weil es Schmuggeln ist. Und davon könnte ich jetzt den ganzen restlichen Abend mit so Kurzstorys füllen, wo die Leute sich einfach hier nicht an Gesetze halten. Aber da komme ich dann später in verschiedenen Beispielen noch zu. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Also ich musste erst mal loslachen, als du auch das Wort Gesetze erwähntest. Ich meine, klar hat Paraguay auch Gesetze, oder ich würde ja schon fast eher von gewissen Spielregeln sprechen wollen. Es gibt eine Aussage, die stammt jetzt aus Afrika und gar nicht aus unserem Erdteil, dass sich dort deutsche Einwanderer in diesem afrikanischen Land über diese Vielzahl von Gesetzen geärgert haben. Und da sagte der Alteingesessene, pass mal auf, ihr Deutschen, ihr habt das Problem, dass wenn man euch 100% der Gesetze gibt, dann haltet ihr euch an 110% der Gesetze. Bei uns müssen wir 100% Gesetze machen, dass man sich für 10% an die Gesetze auch hält. Deswegen haben wir mehr davon. Ne? Und das kann man im gewissen Sinne dann schon so übertragen auf unsere Kultur, weil sich der Latino an sich sich jetzt von unnötigen Gesetzen und Vorschriften in seinem Leben nur bedingt beeinflussen lässt. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier bin. Ne? Das ist Leben und Leben lassen. Es gibt eine Aussage von jemandem auch hier Anwesenden, das ist genial. Im Korruptionsindex ist Paraguay auf Platz 149 von 175 geführten Ländern, also ganz weit hinten. Und die Interpretation dazu ist, ich finde das fantastisch, weil Korruption bedeutet, die Regierung hat die eigenen Leute nicht im Griff. Und was kann einem denn Besseres passieren, dass wenn sie sich den nächsten Coroni oder sonst was Schwachsinn ausdenken, dass die Regierung und WHO und wer auch immer da hart durchgreifen möchte und die ausführenden Beamten und Organe sagen, wie auch immer. Ne? Und deswegen wird das in Südamerika alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber ja, natürlich gibt es Grenzen und natürlich kann man auch Dinge falsch machen, die schiefgehen. Ob man jetzt seine Frist vom Visum versäumt und deswegen den Prozess nochmal neu anfangen muss, ne? Das sind dann eben so Dinge, die in der Realität passieren. Ja, sowas passiert oder natürlich darf man auch nicht schmuggeln, klar, aber kommt jetzt in unserer Tagesrealität selten vor, dass das ein massives Problem wäre, weil da ist der Latino recht tiefenentspannt und auch der Polizist kann dann für eine Spende für das nächste Grillfest in der Wache das eine oder andere Auge zudrücken.
Sehr spannend mit dieser Statistik. Muss mal gucken, wo Bosnien da liegt. Weil wir haben ja auch eine sehr starke Korruption. So, kommen wir zum 9. Punkt von 12. Und zwar, wir sind ja dabei, erfolgreich einwandern, weniger erfolgreich einwandern. Punkt Nummer 9. Ich weiß, das wird auch dich jetzt betreffen, Roman, vielleicht sogar triggern. Und zwar, wir sehen das bei vielen Deutschen hier, wenn ich jetzt Deutscher sage, meine ich auch den Österreicher und den Schweizer, die nur mit Landsleuten rumhängen. Das heißt, die haben keinerlei Interesse, irgendwie mit den Nachbarn Kontakt aufzunehmen an den regionalen Festen oder an der Beerdigung oder Treffen mit den Nachbarn. Null Interesse dran, sondern hängen wirklich nur mit den Landsleuten rum. Wie ist das bei dir? Ich weiß, du hängst nur mit deinen Landsleuten rum.
Also nein, ich war noch nie auf einer Beerdigung von Paraguay und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so notwendig ist, zu fremden Beerdigungen zu gehen. Also da ist jetzt zu berücksichtigen, dass ich ja meinen 90-Tage-Wechselrhythmus habe. Und wenn ich jetzt in Kolumbien bin, dann habe ich da weit und breit keinen Deutschen. Dann bin ich nur in der Latino-Mentalität, ich höre Latino-Musik, ich spreche nur Spanisch und bin da eben komplett drin. Und wenn ich in sonst welchen Ländern unterwegs bin, wenn ich Reisen mache, irgendwie in der Karibik, wer soll denn da Deutsch sprechen? Dass ich gerade diese 3 Monate, die ich jährlich in Paraguay bin, auch irgendwo als Heimaturlaub sehe und mich als Kontrast zu den anderen 9 Monaten hier mit Deutschen umgebe. Natürlich gilt dasselbe für Blumenau-Pommerode, da bin ich ja auch, weil es sowas wie ein deutscher Heimaturlaub. Und das ist zu berücksichtigen, weil ich ja jetzt die Kultur in keinster Weise komplett ablehne. Und das ist jetzt nur für mich selber gesprochen. Ansonsten ist das eine Diskussion, die in den Paraguay-Gruppen recht häufig ist. Und es gibt dort die beiden Extreme. Ich verstehe sehr gut, wenn jetzt Horst 73 sagt, komm Leute, statistisch gesehen, schenkt der liebe Schöpfer mir noch 10 Jahre. Wenn ich Glück habe, seht mir nach, dass ich in meinem Alter keine weitere Fremdsprache mehr lernen möchte. Lasst mich irgendwo unter Leuten leben, mit Leuten zusammenleben, die ich verstehe, die mich verstehe. Lasst mich ein Bier trinken, eine Schwarzwälder Kirschtorte mümmeln und einen Kaffee trinken. Ich tue keinem weh, tut mir nicht weh. Ich gebe hier meine Rente aus. Bitte lasst mich leben, weil ich erkenne mein eigenes Land nicht wieder. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Und es gibt die Leute, die ich als Transdeutsche bezeichne, mit denen ich ein sehr größeres Problem habe. Das sind diejenigen, die ihre eigene Heimat verleugnen. Die sind nicht wie wir, die sagen, ja, Deutschland ist eigentlich ein schönes Land, nur die Regierung fährt das Land vor die Wand. Die haben Hass auf alles Deutsche. Wie, du triffst dich mit anderen Deutschen? Du musst dich nur mit Indianern treffen und mit denen zusammen auf dem Baum leben im Wald. Und da habe ich dann eben sehr viel weniger Verständnis, wenn man dort uns vorschreibt, was wir zu tun haben. Ich denke, die Mischung macht es. Man kann mit Deutschen in der Diaspora hier zusammenleben, sich weiter austauschen. Es ist aber sehr wichtig, dabei den Respekt vor der Gastgeberkultur zu bewahren. Und ich betone, das sind auch Gründe, warum ich nicht nur Spanisch, sondern auch das indigene Guarani gelernt habe. Also das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Guter Aspekt, so sehe ich das auch. Unterschreibe ich sofort. Gut, kommen wir zum 10. Punkt. Der ist so ein bisschen ähnlich, und zwar aber trotzdem auch ganz unterschiedlich. Kein Wille zur Integration. Also, und ich hatte ja vorher schon gesagt, unter Punkt 5, es wird alles mit Deutschland verglichen. Beispiel dazu. Hier läuft der Straßenverkehr etwas anders. Die Verkehrsregeln sind grundsätzlich die gleichen, aber hier kannst du dir das Recht rausnehmen. Du hältst mitten auf der Straße, auch wenn rechts genug Platz ist, du kannst rechts ranfahren, dass die hinter dir weiterfahren können. Du hältst mitten auf der Straße, lässt den Beifahrer aus- oder einsteigen und kannst dann auch noch ein paar Sekunden mit dem Nachbarn sprechen. Wenn du ihn auf der Straße siehst, wird sich keiner darüber aufregen. Das heißt, hier ist eine komplett andere Kultur wie in Deutschland. Eine Gelassenheit, die wir in Deutschland einfach nicht haben. Und da sehe ich bei vielen, dass die überhaupt gar keinen Willen haben, sich hier in das Gastgeberland, was Bosnien ja definitiv ist, sich zu integrieren. Wie läuft es in Südamerika?
Ich denke, dass ich dazu schon vieles gesagt habe und das mit Blick auf die Uhr auch jetzt nicht wiederholen möchte. Stattdessen möchte ich auf unseren Festredner verweisen. Bei unserer Gründungsveranstaltung der Gemeinschaft Deutschsprachiger in Paraguay hatten wir einen mehrmaligen Kongresspräsidenten als Festredner, der uns aufs Herzlichste willkommen geheißen hat und im Namen des Volkes von Paraguay sagte, es ist so schön, von euch lernen zu dürfen. Bitte kommt noch mehr, ihr könnt uns bereichern. Und deswegen, ja, Integration ist keine Einbahnstraße, das ist jetzt so eine linke Parole, aber an dieser Stelle passt sie vielleicht wirklich.
Na gut, dann kommen wir jetzt zu den zwei Highlights-Punkten, 11 und 12, dann sind wir am Ende. 11. Punkt ist, dass viele Einwanderer hier in eine Opferrolle reingehen. Das heißt, die kommen mit null Eigenverantwortung, haben so das Gefühl, dass speziell, wenn sie uns als Agentur gebucht haben, dass wir denen beim Visum helfen, dass wir deren Babysitter sind und wirklich für die komplett mitdenken und alles, ja. Wobei wir immer sagen, hier in diesem Land hast du eine Eigenverantwortung, ganz, ganz wichtig. Das Beispiel lasse ich jetzt mal weg, werden wir im anderen Interview mal einblenden, sicherlich einen Platz für finden. Wie sieht es mit Einwanderern in Südamerika aus?
Weil ich keine Einwanderungsberatungen mache, kann ich jetzt diesen Teilaspekt nicht vergleichen. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Wer keine Selbstverantwortung übernehmen kann, der wird es hier nicht lange schaffen. Die Quote derer, die zurückgegangen sind nach Europa, ist extrem hoch. Wir reden dort über, ich denke, 80%. Das ist wirklich, wirklich viel. Also namentlich nach Deutschland zurückgegangen sind. Ne, das sind 80%. Sicherlich sind einige dabei, die sind nur vor einer Impfpflicht geflüchtet. Dann ist sie nicht gekommen. Ja, komm, gehe ich halt zurück. Aber man braucht natürlich zwingend Eigenverantwortung, um hier dauerhaft zu leben. Und da freue ich mich ja schon gleich von Oliver darüber mehr zu hören. Aber bevor wir die Überleitung haben, dein grammatischer Punkt kommt noch.
Ja, und zwar die unbewusste Inkompetenz. Ich will es kurz erklären, ganz kurz nur. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier zuhören, einen Autoführerschein haben. Und wenn wir uns an unsere erste Fahrstunde erinnern, da war es so, dass wir vielleicht so 17, 18, 20 Jahre Vater, Mutter, Onkel, Tante, Bruder, Schwester beim Autofahren beobachtet haben und gesehen haben, Autofahren ist total leicht. Dann kam unsere erste Fahrstunde und was lässt der Fahrlehrer natürlich immer machen? Er lässt uns das Auto verrecken und abwürgen. Und da gehen wir von der unbewussten Inkompetenz, dass wir kein Auto fahren können, in die bewusste Kompetenz, dass wir kein Auto fahren können. So, und das ist bei vielen Einwanderern hier auch so. Die kommen mit einer unbewussten Inkompetenz. Kann das ja alles nicht so schwer sein. Ich war schon in 20 Ländern, habe da Urlaub gemacht. Jetzt wandere ich mal wohin auch immer aus, vergleichen mit Afrika, mit Spanien, mit was auch immer. Und kommen dann leider hier in die Situation, dass sie vielleicht an den Falschen geraten oder ganz bewusst an den Falschen geraten, der den halt ja auch einfach um das Ersparte bringt oder um eine stattliche Summe Geld, um dann festzustellen, das Kind ist im Brunnen gefallen. Jetzt bin ich in der bewussten Inkompetenz, dass Einwandern doch nicht so leicht ist. Wie sieht es in Südamerika aus?
Kann man deine Frage mit einem Wort als Naivität beschreiben, ob es hier naive Einwanderer gibt? Gut,
Ja.
dann verstehe ich dich richtig. Ja, ist ein massives Problem. Ich werde nie vergessen, die Frau, die irgendwo gehört hat, es wäre schwierig, Geld nach Paraguay reinzubringen, was natürlich alles super einfach zu lösen ist. Und ihr ist kein blöderer Weg eingefallen, als im Container mit den Umzugskisten in einer Kiste die Geldscheine hochzustapeln. Ja, und da sagte sich dann der Zollbeamte, genau dafür gehe ich seit 30 Jahren jeden Sonntag in die Kirche. Natürlich ist da kein Cent angekommen. Und die sitzt jetzt an der Kasse vom Supermarkt in San Bernardino. Also es ist unfassbar, wie naiv Leute sein können. Und da will ich jetzt gar nicht die einzelnen Beispiele nacheinander aufreihen. Und es ist ein großes Problem, ne? Weil wir beide, Frank, wir sind vorher viel gereist. Ich hatte zumindest so um die 40 Länder, 30 Länder. Ich habe viele Länder bereist, bevor ich hier angekommen bin. Und ja, gibt die jetzt auch den Flug versäumt haben, weil sie dachten, ne, die Zeit Boarding, die auf dem Flugticket steht, bedeutet, man muss bis dahin die Koffer am Schalter abgeben. Solche Leute, die haben es dann natürlich nicht so ganz einfach, wenn sie hierher kommen und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass die dann eben hier alles verlieren werden, weil es sind ja gar nicht mal die Einheimischen, die dann eben dort solche Leute ausnutzen. Das sind dann eben auch sehr oft die Problemdeutschen. Und genau deswegen verweise ich wieder auf unseren Verein, auf die Gemeinschaft der Deutschsprachigen in Paraguay, weil wenn wir das mal objektiv betrachten, Ne? Roman sagt, ich bin der Ehrliche und da draußen sind Betrüger. Und da hinten sagt jemand, ich bin der Ehrliche und die anderen inklusive Roman sind ist ein Betrüger. Ne? Und das ist Aussage gegen Aussage. Deswegen haben wir unsere Gemeinschaft geschaffen als Verein mit vernünftigen Gremien, mit einem Schiedsgericht, mit einem Vorstand, dass man sich dort diesem Verein anvertrauen kann. Ne? Da kann man Mitglied werden. Dominik mal gerne in den Chat posten. Das ist paraguaydeutsche.de. Da kann man Mitglied werden mit einem Spendenbeitrag von 6 € im Monat, diesen ganzen Verein am Laufen halten, dass man selber und andere dann eben hier ankommen können. Und Naivität, ja, können wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge sagen, sei bitte nicht naiv, wenn du nach Bosnien oder Paraguay kommst. Bitte sei nicht naiv. Das sagen wir und es ist hier rein da raus. Wie kann man einen Schalter umstellen, dass man nicht naiv ist? Das funktioniert nicht. Ne? Wir können nur sagen, wenn du Einzelpersonen nicht vertrauen möchtest, was ich verstehen kann, weil jeder hält sich selber für den Besten und den Ehrlichsten. Ne? Und wenn du es selber nicht besser weißt und wenn du nicht die Zeit hast, nochmal 5 Jahre abzuwarten und selbst zu recherchieren, dann ist sowas wie der Verein mit der Gemeinschaft, dann ist das sicherlich ein guter Weg.
Sehr guter Ansatz, Roman. Ich danke dir für für diese interessanten Parts, 12 Parts. Bitte entschuldige, Oliver, dass ich deine Zeit vielleicht ein bisschen provoziert habe, aber ich freue mich jetzt darauf, auf den zweiten Teil des Podcasts.
Jawohl.